Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Markus über die aktuellen Produkte von Gazer Press. Und los geht's. Dann freut es mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Servus.
Hallo, begrüße. Freut mich ebenso sehr.
Wir haben uns das letzte Mal gesehen und auf dem Spielefest in Wien voriges Jahr und davor auf der letzten HarryCon und davor nur virtuell, wie wir damals für dein erstes Werk eine Aufzeichnung gemacht haben.
Genau.
Das ist schon wieder 3 Jahre her, kann es sein?
Das ist mindestens 3 Jahre her, genau, weil seit 4 Jahren gibt es uns jetzt ja. Wir haben im Mai, Anfang Mai, unser 4-jähriges Jubiläum gefeiert mit Gazer Press. Und genau, wir haben damals über unser erstes Buch gesprochen. Mittlerweile gibt es 3 Bücher und das Magazin der Gazer, wo die 2. Ausgabe jetzt unlängst erschienen ist, vor einigen Tagen. Und 3 Abenteuer müssten es mittlerweile sein, die wir auch für den Almanach, für den Gratis-Rollenspieltag geschrieben haben.
Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir damals gesprochen haben, Gazer Press hat damals bestanden aus dir und einer bekannten Freundin, die dann die Zeichnung gemacht hat, wenn mich richtig erinnert. Mhm. Mhm. Hat sich daran etwas geändert? Wurde dir mehr, seit es gleich geblieben? Oder?
Also die Mariella hat damals die Zeichnung und die Illustrationen gemacht für den Heiligen von Bruckstadt und hat dann aber eigene Projekte weiterverfolgt und jetzt ist die Marianne die Illustratorin seit Baphomet Sohn und für Winterthod und auch für das letzte Abenteuer für das Hyänenkind. Und dann gibt es noch einen Übersetzer, der fürs Lektorat und fürs Korrektorat der englischen Übersetzungen zuständig ist. Und der Thilo wird jetzt auch designtechnisch beim neuen Regelwerk mitarbeiten.
Mhm. Also einiges getan. Weil du gesagt hast, Hyänenkind, das ist das aktuellste Produkt oder das aktuellste Projekt, das ja jetzt entstanden ist und schon verfügbar ist. Um was geht's da?
Ja, um was geht's? Also Hyänenkind ist für alle interessant, die gern ein Sandbox-Stadtabenteuer spielen wollen. Also es spielt ja diesmal nicht in Europa, sondern spielt in Nordafrika, in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria. Der zeitliche Hintergrund ist dasselbe wie bei einem anderen Abenteuer, das 17. Jahrhundert, die Zeit des 30-jährigen Krieges. Und es ist eben so aufgebaut, dass die Spieler, die Spielerinnen sich sozusagen diese Stadt Alexandria erkunden können, mit einer ganzen Menge Orte, die besucht werden können, mit ganz viel Interaktion, mit NSCs. Und es gibt insgesamt 5 vorgefertigte Abenteuer, die in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können, vom One-Shot bis zum mehrere Abende füllenden Dungeon Crawl. Und wie gesagt, darüber hinaus können die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Ideen verfolgen. Es gibt da noch zusätzliche Abenteuerideen, die ausgebaut werden können. Sie können da einfach bei den Intrigen mitspielen, können sich als Händler versuchen und diese ganze Stadt steht ihnen offen sozusagen.
Aber es gibt so ein Ziel, das man erreichen kann, das den ganzen Sandbox-Modus überschreibt, so gesehen, oder ist alles offen?
Nein, es gibt ein verbindendes Thema und das ist mehr oder weniger die Idee. Es wurde ja in Europa bis Anfang 20. Jahrhundert gab es in den Apotheken das sogenannte Mumia Vera zu kaufen. Was ist das? Das war nichts anderes als zu Staub zerriebene Mumien, die gegen alle möglichen Krankheiten und Gebrechen verschrieben wurden. So, und wir haben jetzt diese Idee sozusagen ein Stückchen weiter gedreht und sagen, dieses Mumia Vera hat gleichzeitig eine aufputschende Wirkung, die Schmerz unterdrückt, Müdigkeit vertreibt. Und das ist dieses Mittel, das die Offiziere in Europa brauchen, um ihre kriegsmüden Armeen sozusagen wieder zu pushen. Und das, wo gibt's das natürlich? Man kann das kaufen in der Hafenstadt Alexandria. Offiziell ist der Verkauf verboten, aber es gibt da Händler, Schmuggler, korrupte Gouverneure, die durchaus bereit sind, den Europäern dieses Zeug zu verkaufen. Und die Spieler kommen sozusagen ein bisschen zwischen die Fronten. Sie können für die protestantischen Agenten arbeiten, sie können für die katholische Liga arbeiten, sie können sozusagen in die eigene Tasche arbeiten, sie können abwechselnd mal für das eine, mal für das andere Lager. Aber das ist sozusagen die Klammer, die das alles zusammenhält, dieses Mumia, das dort erbeutet und gekauft und nach Europa verschifft wird.
Das heißt, wir haben da irgendwie so 1850 bis 1950 in dem Bereich?
Nein, gar nicht. Wir sind viel früher. Wir sind im 17. Jahrhundert, also wir bewegen uns da in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts, ja, also 1632, 33, 34 herum. In dieser Zeit spielt das Ganze, genau.
Mhm. Das heißt, Alexandria bedeutet aber auch Umland von Alexandria?
Kein Umland von Alexandria, also die Stadt ist so umfangreich. Also das Buch hat etwa 200 Seiten, weil es geht nicht nur um die Stadt, es ist natürlich unter der Stadt ein sehr weitläufiger Dungeon, der wieder je nach Vorliebe der Spielerinnen und Spieler zur Gänze oder nur partiell erkundet werden kann. Es gibt dann noch eine Bonusebene, wenn man das so will, die man nur betreten kann, wenn man irgendwie den geheimen Zugangscode findet, wo es ein paar Hinweise in der Stadt gibt. Aber jedenfalls, insgesamt macht das ein sehr großes Spielareal aus, wie gesagt, die Stadt und die Katakomben unterhalb der Stadt. Soll aber nicht ausschließen, dass es vielleicht in Zukunft ein weiteres Abenteuer gibt, das Umland von Alexandria bespielt, das vielleicht in einer der Oasen in der libyschen Wüste spielt oder vielleicht irgendwie was mit den Pyramiden im Niltal zu tun hat. Das ist durchaus möglich, aber dieses eine Abenteuer fokussiert auf die Hafenstadt Alexandria.
Das heißt, man kann da sehr viel entdecken, was da aktiv ist.
Genau, also das ist sicher, über Monate hinweg können da Spielgruppen beschäftigt sein. Da gibt es unglaublich viel zu entdecken.
Also ich kann mich erinnern, also nicht nur aus unserem Gespräch, sondern weil ich die Publikation damals ja selbst erstanden habe, das der Heilige von Bruckstadt, dass sie da so gewisse Aktionen von NSC, die halt bei Begegnungen von diversen Räumen oder ähnliches oder Situationen gewesen sind, die man würfeln hat können. Hast du das oder habt ihr das im Hünenkind A?
Ja, ich habe das beibehalten, doch, das ist auch drin, ja, weil ich das immer wieder unterhaltsam finde, jetzt nur, also die Spieler kriegen es ja nicht mit, die Spieler wissen ja nicht, dass es jetzt diese 6 Möglichkeiten gab und diese trifft jetzt zu, okay, aber ich finde es für mich als Spielleiter immer wieder lustig, weil es für mich das heißt, dass jetzt da das Abenteuer immer wieder ein bisschen Richtungen einschlagen kann, die ich so vielleicht gar nicht, oder wo man am Anfang nicht klar war, dass das so wird. Und das finde ich als für die Spielleitung an sich auch interessant, ja. Zu schauen, wie verhalten sich die Leute jetzt in diesem Raum, ja. Sind die aufmerksam oder nicht aufmerksam? Ist es einfach oder weniger einfach für die Spieler, diesen Raum zu durchqueren? Und das kommt auch beim Hyänenkind vor, genau.
Das heißt, für den Spielleiter ergeben sich da auch sehr viele Möglichkeiten, dass er da nicht irgendwie verloren gelassen oder allein gelassen wird in der Durchführung, sondern genauso auch wieder einen kleinen Faden hat oder zumindest Hilfsmittel.
Absolut. Und wir haben das auch, was wir beim Heiligen von Bruckstadt schon begonnen haben. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Beschreibung der Räume sehr klar gegliedert ist, dass die Spielleitung mit einem Blick sieht, okay, das sind zunächst die relevanten Objekte im Raum und dann kann man für jedes Objekt, wenn die Spielerinnen genauer hinschauen, gibt es nochmal eine extra Beschreibung. Also dass das sehr schnell erfasst werden kann und relativ ohne große Vorbereitungen auch spielbar ist dann.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zwischen Hyänenkind und der Heilige von Bruckstadt. Ist ja noch was rausgekommen.
Genau, da gab es als zweites Abenteuer, das war Baphomets Sohn. Das war eben auch wieder in Nordhausen spielend ein Dungeon Crawl mit ein bisschen anderen Vorzeichen als der Heilige von Bruckstadt. Dann gab es den Wintertod. Das ist ein One-Piece-Two-Shot, würde ich jetzt einmal sagen. Klassische Ausbruchsszene. SC ist gefangen, haben eine Nacht Zeit, um ihrer angekündigten Hinrichtung zu entgehen. Der Haken der Sache ist nur, sie sind in einem Gasthaus auf der Schwäbischen Alb, mitten im bittersten Winter, haben natürlich ihre Stiefel, ihre warme Kleidung wurde ihnen abgenommen. Das heißt, bevor sie überhaupt irgendwohin fliehen können, müssen sie sich Winterkleidung besorgen. Und dann geht's schon los. Und die Frage ist halt, wie sie das machen. Suchen sie irgendwie den offenen Kampf? Wenn sie das wollen, müssen sie improvisierte Waffen finden. Versuchen sie eher, das im Geheimen zu machen, schleichen. Auch das ist möglich. Sie müssen sich einfach unter Zeitdruck einen Plan zurechtlegen, um dann halt vor Morgengrauen sozusagen entweder die Wachen ausgeschaltet zu haben oder den Gasthof verlassen zu haben.
Der Knackpunkt für mich ist ja der, so wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es so, dass die ersten Publikationen eher in Richtung der Heilige von Bruckstadt gehen, thematisch und so weiter. Und das Hyänenkind ja komplett was Neues, Losgelöstes ist. Also im Prinzip passt es ja nicht ganz zu dem, was ihr bis dato aufgelegt habt. Also im Sinne von der zeitlichen Epoche, die bedient oder bespielt worden ist, wenn ich es richtig verstanden hatte, oder?
Der Unterschied ist jetzt weniger in der Zeit, denn alle diese vier Bücher, diese vier Abenteuer spielen ja tatsächlich im 17. Jahrhundert, zur Zeit des 30-jährigen Krieges. Allerdings haben wir mit Hyänenkind sozusagen den Sprung gemacht, weg von Europa hin nach Nordafrika. Also das ist das erste Abenteuer, das nicht in Europa spielt. Und da wird es noch mehr geben, definitiv. Also wir haben schon eine ganze Reihe von Ideen für Schauplätze, die außerhalb Europas liegen werden, aber es wird im 17. Jahrhundert bleiben. Das definitiv.
Ja, sehr fein. Also sprich, auf der einen Seite hast du schon ein bisschen eine gewisse Art von Technologie da, sprich Schusswaffen und Ähnliches, und auf der anderen Seite natürlich auch noch die rustikalen Fantasy-Elemente, weil ja doch jeder noch mit Schwert bewaffnet war mitunter.
Genau, genau. Und genau diese Mischung finde ich persönlich spannend und es gibt dann noch diese Hexenverfolgung, diese Grausamen. Es gibt diese Idee, dass da irgendwie Dämonen und irgendwelche Kräfte walten und herrschen und ich finde das als Spielhintergrund finde ich das einfach von daher spannend.
Und wie passt dann der Gazer rein in das Ganze? Oder was ist der Gazer?
Die Idee hinter dem Gazer ist, dass ich habe mit vielen Spielerinnen und Spielern gesprochen und einige davon haben gesagt, jeder von uns hat eine Vorstellung oder eine ungefähre Vorstellung, wie das im Mittelalter funktioniert hat, wie das Leben ausgeschaut hat, der Alltag, welche Technologie gab es, wie hat das ausgeschaut. Und die Idee hinter dem Gazer ist jetzt die, dass wir in jeder Ausgabe ein Alltagsthema des 17. Jahrhunderts aufbreiten und ein bisschen zugänglicher machen. Bei der ersten Ausgabe war es das Reisen zu Land, am Wasser. Die zweite Ausgabe beschäftigt sich jetzt mit Rechtsprechung und Strafen. Und in der dritten Ausgabe, die bereits in Planung ist, wird es um Waffen gehen, Schusswaffen und Rüstungen. Und wir wollen da einfach kurz und knackig ein bisschen ein Hintergrundwissen liefern, damit die Spielerinnen sich da besser orientieren können in dieser Welt des 17. Jahrhunderts. Aber dann gibt es natürlich auch tonnig Würfeltabellen. Es gibt zum Beispiel bei der jetzigen Ausgabe gibt es dann Würfeltabelle, wenn die Spieler ins Gefängnis kommen, welche Mitgefangenen sind da drin, was haben die für Eigenheiten, wer ist der Richter, ist der eher bestechlich oder nicht bestechlich, das kann man sich alles auswürfeln. Es gibt da auch noch eine Tabelle, wo man ein bisschen Hintergrundinformationen erwürfeln kann, wenn man einen Charakter baut, der ins 17. Jahrhundert passt. Da gibt es dann so erste Erinnerungen, Ausrüstungen, die mitgegeben werden. Ein Historiker und auch Fan unserer Abenteuer hat da auch zum Beispiel geschrieben, ein Hintergrund, aus welchem Teil des Reichs die SCs kommen, welche Religion da vorherrscht. Tabelle, der soziale Hintergrund, aus welcher Familie die Figur kommt. Und alles dieses Material soll eben der Gazer bringen, um sozusagen die Welt des 17. Jahrhunderts für die Spielerinnen ein bisschen zu beleuchten.
Klingt sehr, sehr spannend. Also gerade ist mein Historiker noch ein Traum, weil man ja oft als Rollenspieler ja natürlich verleitet ist, dass man Sachen annimmt, die man einfach in Geschichte gelernt hat und dann einfach Dinge verkettet, die man aus dem Alltagsleben kennt, und dann stimmt es oft nicht.
Genau. Und da wollen wir ein bisschen eine Richtlinie geben. Ich meine, es ist schon klar, es ist ein Rollenspiel. Wir machen da jetzt keinen Geschichtsunterricht. Aber ich glaube, es ist für die Spielleitung vor allem auch hilfreich, wenn man ein bisschen konkretere Bilder hat, wie dieser Alltag denn abgelaufen ist, damit man das dann auch so rüberbringen kann.
Finde ich echt gut, ja. Gerade nachdem sie euch ja auf der Homepage, auf der bin ich ja gerade, raufschreibt, und ich kann mich erinnern, die Homepage hat sich mittlerweile auch massiv geändert, gegenüber dem ersten Mal, wo wir miteinander gesprochen haben. Und so wie du Dungeon Ride, wie seid ihr auf den Slogan gekommen?
Naja, wie sind wir auf den Slogan gekommen? Also wir haben natürlich mit dem Heiligen von Bruckstadt und mit Baphomets Sohn war schon eine gewisse Richtung vorgegeben, dass halt Dungeons in unseren Abenteuern eine prominente Rolle spielen. Das ist jetzt bei Winterthod weniger der Fall, das spielt in einem Gasthaus, aber auch dort gibt es einen Keller. Und das ist halt der Anspruch, den wir stellen. We do Dungeon right. Wir wollen halt unterhaltsame Dungeons bieten, abwechslungsreiche Dungeons. Wir wollen aber auch, wie bereits gesagt, das alles so aufbereitet haben, dass die Spielleitung das rasch erfassen kann, dass dieser Dungeon nicht verwirrt, gut spielbar ist. Und genau, das ist ein bisschen das, was wir uns halt zur Aufgabe gestellt haben. Dungeons richtig zu gestalten und umzusetzen. Ich hoffe, uns gelingt das.
Also wie gesagt, ich habe ja einige Publikationen von euch. Ich muss mir gerade umschauen, welche das ich habe. Da unten, Heilige von Buchstadt. Ich würde sagen, dann habe ich dann noch Baphomet und Winterkind habe ich, ja. Also ich bin eigentlich top aktuell. Jetzt ist ja aber so, dass gerade auf der Homepage natürlich, und wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, OSR ein großes, großes Thema für dich, beziehungsweise für euch als Verlag ist. Und ich kann mich erinnern, wie wir beim ersten Mal gesprochen haben, war so das Thema mit der Heilige von Bruckstadt setzt eigentlich auf das Regelwerk von Lamentations of the Flame Princess, man, das ist ein Ausdruck, ja. Auf oder orientiert sich daran, um einfach den Spielleitenden beziehungsweise der Gruppe, die das spielen möchte, eine gewisse Idee gibt oder geben kann, wie sie denn das anfühlen soll. Auf der anderen Seite ist es so, dass ihr dazu geschrieben habt jetzt, Swords and Wizardry. Ein Wizardry ist jetzt was Neues. Das ist ein mir nicht bekanntes Regelwerk. Mhm. Das sind ja alles klassische OSR-Systeme.
Genau.
Richtet ihr zukünftig eure Produkte weiterhin auf das aus oder gibt es da irgendwas anderes? Weil du hast ja vorher schon angemerkt, so ganz leicht, da gibt es was mit einem Regelwerk.
Genau, da gibt es was mit einem Regelwerk. Also natürlich klassische Retro-Klone, Lamentations of the Flame Princess and Swords and Wizardry. Also bis jetzt ist es so, die englische Übersetzung wird immer für das Lamentations-Regelwerk geschrieben und die deutsche Version für Swords and Wizardry. Warum? Weil System Matters dieses Regelwerk ins Deutsche übersetzt hat. Also da bedienen wir diese beiden Regelwerke. So, jetzt wollen wir aber ein eigenes Regelwerk herausbringen. Warum? Erstens, wir wollen ein Regelwerk haben, das dieses Setting, 17. Jahrhundert, 30-jähriger Krieg, so wie wir uns das vorstellen, optimal bedient. Zweitens, wir wollen ein Regelwerk haben, das einsteigerfreundlich ist. Das sind die Retro-Klone meines Erachtens nur bedingt. Warum? Du hast immer wieder so Situationen, ein Würfelprobe ist manchmal dann erfolgreich, wenn man etwas überwürfelt. Beim nächsten Mal ist es dann erfolgreich, wenn man was unterwürfelt. Manchmal würfelst du mit einem Würfel 20, dann hast du plötzlich wieder Prozentangaben zum Würfeln und zwischendrin hast du musst mit dem Würfel 6 würfeln. Das ist für jemanden, der jahrelang Rollenspiele und OSR spielt, völlig klar. Nur für jemanden, der noch nie in seinem Leben was mit Rollenspiel zu tun hatte, ist das einfach mal nur verwirrend. Ja, also von dem wollen wir weg. Das nächste, was ist auch das Problem bei diesen Retro-Klonen, wenn du mit deinen Spielfiguren in höhere Stufen kommst, werden die von den Trefferpunkten her sehr schnell sehr stark. Nämlich so stark, dass dann die Kämpfe natürlich auch immer länger dauern. Und mir persönlich, die Runden, mit denen ich spiele, ist es nur begrenzt unterhalbsam, wenn man dann halbe Stunde lang, dreiviertel Stunde nur Kämpfe auswürfelt. Das heißt, wir wollen auch von dem weg. So. Und deswegen eben das Regelwerk. Das wird dann noch mehr bringen. Wir wollen auch neue Klassen vorstellen. Klassen, die natürlich dann ins 17. Jahrhundert passen. Da werden wir ein bisschen drehen. Also ich sehe zum Beispiel nicht ein, warum der Kämpfer, der sich ja nur in die Tiefe verbessert, der kann halt auf der ersten Stufe, Stufe 1, kann er gut draufhauen und Feinde töten und auf Stufe 10 kann er noch besser draufhauen und Feinde töten. Das war es aber schon. Mehr kann er nicht, ja. Wir wollen ein bisschen in die Breite gehen. Wir wollen auch ermöglichen, dass der Kämpfer auch in anderen Situationen glänzen kann, dass er Skills dazu kriegt. Ja, wir wollen jetzt nicht mit den Skills das schwarze Auge imitieren, wo es meines Erachtens viel zu viele Skills gibt. Es soll nur eine kleine Menge an Skills geben, aber die sollen eben auch nicht nur dem Dieb zur Verfügung stellen, sondern zum Beispiel auch den Kämpfer. Weiters wollen wir zum Beispiel den Kleriker völlig streichen. Stattdessen übernimmt dann der klassische Feldscher oder auch Bestdoktor die Heilungsfähigkeiten des Klerikers. Aber dann eben auch nicht so, dass der Kämpfer vorn steht und kämpft und der Kleriker heilt dann ständig aus dem Hintergrund, sondern das Heilsystem wird dann etwas anders funktionieren. Und auch die Sache, wir haben dann gedacht, dass es vielleicht sowas wie ein Skill geben wird, dass jemand die Priesterweihe kriegt und der kann dann eben mit diesem geweihten Kreuz zum Beispiel in einem gewissen Rahmen Untote vertreiben. Oder er kann zum Beispiel ein Grab segnen, dass der dort bestattet ist, nicht wieder als Untoter auferstehen kann. Oder er kann Wasser weihen, ja. Also nur in kleinen Rahmen, nicht die riesigen Kleriker wundern, aber in kleinen Rahmen halt Segen sprechen sozusagen. Und da wollen wir mit diesem Regelwerk ein bisschen hin. Also wie gesagt, wirklich ganz stark dieses 17. Jahrhundert, 30-jährige Krieg-Feeling auch über die Regeln und vor allem über die Klassen transportieren und von der Klarheit den Anspruch stellen, dass auch jemand, der noch nie was mit Rollenspiel zu tun hatte, das durchliest und in kürzester Zeit das dann umsetzen und spielen kann. Genau. Und was vielleicht noch zu sagen ist, wenn wir über den GESA ja schon gesprochen haben, es wird dieses Kernregelwerk geben, mit dem kann man das alles spielen, aber wir wollen uns die Möglichkeit offen halten, dass wir über den GESA dann vielleicht einmal eine neue Klasse vorstellen können. Oder wir präsentieren im GESA einmal eine Zahl neuer Zauber, die der Zauberkundige anwenden kann. Ja, also so, dass der GESA dann eben auch ein bisschen interessanter wird für Spieler, nicht nur in erster Linie für die Spielleiter, sondern auch für Spieler, die eben dann neue Klassen, neue Zauber und Ähnliches drin finden können.
Also es klingt schon sehr konkret mit der Definition, was ihr vorhabt. Mhm. Aber jetzt einmal schwarz auf weiß am Tisch, wie weit Satz da damit, beziehungsweise wie kommt man dazu, dass man sich das Demo spielt, anschaut, das erwirbt? Wie ist da der Status?
Genau, wie ist der Status? Also ich bin mit genauen Erscheinungsdaten immer vorsichtig, weil ich diesen Verlag ja noch nicht hauptberuflich mache, sondern nebenberuflich. Das heißt, ich muss mich da immer an meinen Hauptberuf orientieren, wie viel Zeit ich reinstecken kann. Was soll ich sagen? Also ohne, dass ich jetzt zu viel Erwartungen wecke. Wir haben jetzt einmal angepeilt den Herbst. Es wird definitiv Proberunden geben, auch online. Also ich werde es dann auch am Discord-Server verkünden und gerne Leute, Spielerinnen und Spieler für Proberunden einladen. Es gibt natürlich die Analogrunde hier in Wien, wo wir die Regeln, die Grundregeln regelmäßig testen, die neuen Klassen ausprobieren. Aber so Daumen mal Pi hätte ich gesagt Herbst 25, genau.
Das heißt aber, es gibt jetzt schon Testrunden, wenn ich es richtig verstanden habe, oder halt demnächst geplant? Es gibt
Testrunden, aber erst in der analogen Runde, also wirklich in ganz kleiner Runde. Und wenn man da halbwegs einmal durch sind möchte, dann rausgehen und das auf ihr Online-Runden öffnen.
Das heißt aber auch, wäre es möglich, rein hypothetisch, im Falle des Falles solltest du wieder auf einer Veranstaltung sein, wo wir uns voriges Jahr getroffen haben, wie zum Beispiel das Spielefest in Wien, dass man zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr darüber erfährt, beziehungsweise vielleicht auch einen Ausschnitt von einer Demo-Runde miterleben kann oder mitmachen darf?
Das wäre eigentlich der Plan, unbedingt. Also ich würde das sehr gerne machen, mit Spielerinnen und Spielern, die ich auf Cons treffe, einfach mal eine Proberunde zu machen und das einmal anzutesten und dann mal ein bisschen Feedback auch zu kriegen, was gefällt ihnen, wo glauben sie, dass man vielleicht noch was ergänzen könnte. Das ist unbedingt geplant, ja.
Das heißt, die Veranstaltungen, wo ihr sein werdet, also sprich primär du, nehme ich mal stark an, werden dann auf der Homepage angekündigt oder auf Social Media oder?
Ja, also wir haben ein Newsletter, bitte wer Interesse hat, sich sehr gerne eintragen. Auf unserer Homepage kann sich beim Newsletter eintragen. Wir sind aber auch auf Discord natürlich, unter GESA Press haben wir da einen Discord-Server. Wir sind auf Facebook natürlich und auf Instagram und sonst noch. An vielen Orten. Ah ja, wir sind zum Beispiel jetzt seit neuestem auch auf Blue Sky. Ja, so heißt das. Wir sind seit neuestem auch auf Blue Sky.
Ja, das ist im Prinzip bis einmal das, was in der nächsten Zukunft ist. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, okay, bis Ende des Jahres, wo du schon drüber reden kannst oder irgendwas, unabhängig davon, ein Rollenspiel zu erstellen, ist Mörderhacke und ein massiver Aufwand?
Also, wie gesagt, Priorität hat jetzt das Regelwerk. Dann wird es auch angepeilt Herbst eine dritte Ausgabe vom GESA geben. Da ist auch wieder ein Kollege schon sehr eifrig gewesen und hat ganz interessantes Material zusammengesucht für Waffen und wie Schusswaffen auf Rüstungen gewirkt haben und das Zusammenspiel im 30-jährigen Krieg. Das wird super spannend werden. Und natürlich gibt's auch schon eine Idee für ein weiteres Abenteuer. Das wird diesmal wieder ein kürzeres werden und wird möglicherweise auf einer Quarantäneinsel vor Venedig spielen. Möglicherweise, so viel kann gesagt werden.
Solange Venedig nicht untergeht, gell?
Solange Venedig nicht untergeht, genau.
Na, sehr fein. Markus, dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke nochmal dafür, dass wir über das Ganze reden haben können, inklusive den Ausblick in die Zukunft. Und wenn alles klappt, werden wir uns dann am Spielefest in Wien wieder persönlich über den Weg laufen.
Unbedingt, hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.